Neuer Bundesrat Martin Pfister, bringt er frischen Wind in die Landesregierung oder ist er ein zu stiller Schaffer? Lohndeckel, sind 5 Millionen für Bankenchefs genug oder sollen das weiter die Unternehmen frei bestimmen? Und nicht mehr selber den Arzt wählen, sollen künftig Krankenkassen entscheiden, bei wem man sich darf behandeln lassen. Das sind Themen im Sonntag. Schön sind Sie mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist heute meine Runde. Yvonne Bürgin, sie ist Mitte-Vizepräsidentin und Zürcher Nationalrätin. Willkommen, schön bist du da. Céline Wiedmer, heute Premiere, SP-Nationalrätin. Aus dem Kanton Zürich ebenfalls ein herzliches Willkommen. Und der Werner Salzmann ist Berner Ständerat von der SVP. Schön, bist du da.
Sie.
Lust und Frust von der Woche. Lust sind natürlich Bundesratswahlen gewesen. Nicht wegen dem Resultat, da bin ich natürlich ganz neutral, sondern weil das ganze Team ab der Elefantenrunde am Vorabend über die Live-Übertragung der Wahl bis dann zu der Nachrichtensendung und am Tag am Mittwochabend einfach abgeliefert hat. Man muss sich das vorstellen, aufstellen in kürzester Zeit, abbauen in kürzester Zeit und dazwischen schwitzen und warten. Eine tolle Leistung. Und danke vielmals auch Ihnen zuhause für die vielen wunderbaren Reaktionen, die wir bekommen haben. Und der Frust ist, dass es leider immer mehr nach einem Abstieg vom FC Winterthur aussieht heute. Auch wieder eine 1-2 Niederlage gegen Lugano. Und das ist ein Verein, der FC Winterthur, der so erfrischend anders ist, mit vielen treuen Fans, mit einer Sirupkurve und so weiter. Einfach etwas, das irgendwo in die oberste Fußballliga würde passen, auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt und ich weiterhin die Daumen drücke. Es wird brutal schwierig. Yvonne Bürgin, was hat gefreut, was hat geärgert?
Also meine Lust von der Woche war der Tag der Angehörigen in der Rekrutenschule von meinem Sohn. Ich bin in der Finanzkommission und höre und lese dort immer viel auch eben über Probleme im VBS und was man besser machen kann. Aber es war schön, wieder mal an der Basis zu sehen, die jungen Rekruten und Rekrutinnen und wie die wirklich motiviert sind und sich einsetzen für die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit von unserem Land. Und auch die vielen Besucher, die gekommen sind, über 2000 Angehörige. Und das war eine wahre Freude, zu sehen. Wir sind ja Milizarmee, aber die Motivation spüren.
Die ganze Zeit noch gelangt für etwas zum Essen?
Es hat Kackens und Hörnchen gegeben. Und ich muss wirklich sagen, man isst wirklich gut im Militär. Also das ist, glaube ich, nicht mehr wie früher. Man isst sensationell und sehr gut gegessen. Und der Frust, glaube ich, einmal mehr der Herr Trump, der jetzt wieder sagt, er will den Panama-Kanal annektieren und allenfalls auch militärische Massnahmen prüft. Und man weiss gar nicht mehr, sollen wir ihm noch glauben oder nicht. Oder tut er noch wieder mit dem Säbel rasseln. Aber es macht ihm einfach Angst. Und eben irgendwann denkt man, ja, nächste Woche ist alles wieder anders. Aber ja, das ist mein Frust, dass jede Woche einfach er wieder da mit irgendwelchen Negativschlagzeilen seine Aufmerksamkeit auf sich richtet. Das ist mein Frust.
Danke, Céline Wiedmer. Bei dir Lust und Frust in dieser Woche?
Ich kann gerade anknüpfen. Ganz ehrlich, was die Yvonne Bürgin gesagt hat, das ist etwas, was mich ja, frustet jeden Tag aufs Neue, auch diese Woche, wirklich die Botschaften, die Entscheidung von dem Trump-Regime, die auch ganz direkte Auswirkungen hat bis zu uns. Und ich glaube, etwas vom Schlimmsten, finde ich, was jetzt letzte Woche passiert ist, ist der Angriff auf die Pressefreiheit. Ich finde, es ist die ganze Demokratie kommt ins Wanken. Er hat Ende letzte Woche gesagt, dass wenn man ihn kritisiert, dann sei das illegal. Also wenn die Presse ihn kritisiert, dann sei das illegal. Und das ist, also da mache ich mir wirklich grösste Sorgen. Und das ist nur eins von verschiedenen Beispielen. Aber das hat mich wirklich ganz besonders gefrustet.
Und Freude?
Etwas Persönliches hat auch mit meinem Sohn zu tun. Wir haben gestern ist der Zürich Dance Award gewesen. Das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung vom Zürcher Stadtzürcher Sport, Schul- und Sportdepartement veranstaltet wird, wo Schulklassen sich können für einen Tanzwettbewerb anmelden können. Und da sind irgendwie 60 Klassen in Kreis 4, dort, wo ich wohnen kann, ins Volkshaus und haben dort auf einer grossen Bühne ihre Tanzperformances vorgestellt und die Kinder sind so glücklich. Es ist so ein grosses Erlebnis für die, auf der Bühne zu stehen. Und das, ja, das hat mich wirklich gefreut.
Werner Salzmann, Freude und Ärger diese Woche bei dir?
Ja, Ärger ist eigentlich etwas, das Volk hat schon darüber abgestimmt, aber mich gleich ärgert, wenn ich zweimal auf Zürich fahre. zweimal 2,5 Stunden haben für einen Weg, der 5/4 Stunden geht. Ich weiss, das Volk hat anders entschieden. Aber ich würde eigentlich alle mal auffordern, zu schauen, was es bedeutet, mit dem Auto unterwegs auf der A1 Zürich-Bern, wie gefährlich das ist und wie viel Zeit man verliert, wenn man einen Ort her will, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Ich muss zum Beispiel eine halbe Stunde fahren, bis ich am Bahnhof bin. Bis dann bin ich normalerweise schon fast zu Aarau. Und dann rennt die jetzt eben nicht an einen anderen Ort her. Das ärgert mich nach wie vor einfach.
Ich bin überzeugt, die Heimfahrt geht schneller. Dann hat es hoffentlich weniger Stau.
Ich hoffe, es sei so.
Und die Freude?
Die Freude war schon ganz in meinem persönlichen, privaten Vereinsbereich. Wir sind gestern haben wir den ersten Tag von den Mölchischützen am Göpp. Amtsgöpp, wir hatten ein sehr gutes Resultat, weil die zweite Runde geschafft, dank meiner Kollegen, die so gut geschossen haben. Und das ist immer ein schönes Erlebnis, mit so vielen Schützen und Schützen einen solchen Tag zu erleben. Das war wirklich schön gestern, trotz der Kälte, die wir erleiden mussten.
Der 123. Bundesrat der Schweiz heisst Martin Pfister. Entschieden hat das die Bundesversammlung am Mittwoch.
Er ist als Aussenseiter ins Bundesratsrennen gegangen und gewählt worden. Dazu mit dem Regierungsrat Martin Pfister hat der St. Gallen Bauernpräsident und Nationalrat Markus Ritter übertrumpft. Aber ist die Wahl des Neuling im Bundesrat nicht ein Risiko? Kann er das VBS ausmisten oder ist die ruhige Art der bessere Weg?
Wenn es also, du bist Sicherheitspolitiker, näher dran an dem Problem des VBS. Hast du Vertrauen darauf, dass der Mann von den Kompromiss und der Ruhe Probleme in den Griff bekommt?
Also, wir können nicht beeinflussen, wer gewählt wurde. Die Demokratie hat gesagt, der ist der Bundesrat, den man will. Und jetzt muss man irgendwie
schon... Aber er hat doch ein Bauchgefühl.
Ja, man hat ein Bauchgefühl, natürlich. Aber wir müssen nicht darüber diskutieren, über die Person, sondern wir müssen ihm jetzt die Chance geben, dass er das VBS kann führen kann und die Probleme lösen. Und ich kann ehrlich sagen, ich biete ihm meine Beratung an, wenn er so will. Es gibt auch andere Parlamentarier, andere Leute, die sehr nah dran sind, wie die Probleme entstanden sind, wo sie es lösen sind. Und Martin Pfister ist schon oberste Rettungstruppe. Also er hat Ahnung von der Armee. Aber, wie vorhin Kollegin Divonne gesagt, es ist nicht das Problem von der Armee. Die Armee funktioniert, die Einsätze funktionieren, die ganze Ausbildung funktioniert. Es ist ein Führungsproblem im VBS, das er lösen muss. Und er muss die richtigen Leute an die richtigen Stellen nehmen, die ihm helfen, die Führung, die jetzt nötig ist, dem VBS wieder aufzugleisen. Und das Zweite, was er schaffen muss, das ist das Vertrauen im Bundesrat wiederherzustellen, vom VBS, im Gesamtbundesrat, dass man für die Sicherheitsrichtungen reichen kann.
Also grosse Aufgabe, die Bundesversammlung hat gewählt. Ich habe mit einigen Frauen geredet und bei allen gehört, ja, wir Frauen sind es eigentlich gewesen, weil wir haben einfach den Markus Ritter nicht wählen. Das ist auch nicht gerade ein Vertrauensbeweis. An Martin Pfister.
Also ich bin persönlich sehr froh, dass Martin Pfister gewählt wurde. Und es gibt wie zwei Aspekte.
Aus Überzeugung oder?
Aus Überzeugung, ja. Und zwar zwei Aspekte. Das eine ist wirklich die Charakterfrage. Das habe ich auch gehört von vielen Frauen. Ich glaube, das war für viele Frauen wichtig gewesen, das Besonnene, auch das nicht so überheblich daherkommen, zuhören. Das war sicher wichtig gewesen für viele. Für mich persönlich war aber die inhaltliche Ausrichtung wichtig gewesen. Und da ist mit Martin Pfister jetzt jemand Bundesrat geworden, der klar einen proeuropäischen Ansatz hat, der ganz klar sagt, wir sind mitten in Europa, wir brauchen gute Beziehungen zu Europa und wo uns auch die Schweiz in diesem europäischen Sicherheitsnetz sieht. Und das ist für mich eine ganz zentrale Frage. Das wird uns in den nächsten Monaten, Jahren sehr beschäftigen. Und darum bin ich gerade aus Grund zu seiner sehr offenen Haltung gegenüber unseren europäischen Nachbarn sehr, sehr froh, ist er gewählt worden.
Und jetzt soll er das schaffen, was die Viola Amherd eigentlich nicht geschafft hat, oder? Den Bundesrat dazu bringen, eine Schweizer Sicherheitspolitik zu bestimmen in dieser neuen Weltlage. Warum traust du ihm das eher zu?
Also für mich hat es immer drei Eigenschaften gegeben, die ich gesagt habe, braucht ein Bundesrat. Er muss kommunikationsfähig sein, er braucht Resilienz, er muss aus einer Krise Ruhe bewahren können und er muss Entscheidungsstärke haben. Jetzt, ich bin Sitznachbar von Markus Ritter. Dort hätte ich gewusst, ich kenne ihn jetzt seit ein gutes Jahr, habe gewusst, der kann das. Den Martin Pfister kenne ich noch nicht so gut, aber wenn ich seine Lernkurve jetzt gesehen habe in diesen paar Wochen, die war enorm gewesen. Also ich traue auch ihm das zu. Aber ich sehe es wieder Werner Salzmann. Er ist ja nicht allein. Wir haben einen Bundesrat und das VBS ist gross. Ich glaube auch, die Personalentscheide, die er jetzt fällt, die sind wichtig. Er muss jetzt die richtigen Leute in die richtige Position bringen und dann traue ich ihm das zu. Die steile Lernkurve, die er herangelegt hat, ich traue ihm das durchaus zu, dass er zusammen, auch mit dem Bundesrat und auch mit dem Parlament, wir sind alle in der Verantwortung, es ist nicht er allein, der das machen muss, aber ich bin überzeugt, der schafft das.
Aber er wird dir das Vertrauen müssen bringen. Du hast es vorher gesagt, einerseits vom Bundesrat ins VBS, andererseits aber auch vom Parlament, wo ja das Geld gibt. Man will ja wissen, das wird nicht einfach irgendwo in Projekt versickert, sondern die Projekte kommen dann auch am Laufen. Aber das Entscheidende ist doch, dass der Bundesrat endlich muss sagen, wie sieht die künftige Sicherheitspolitik von der Schweiz aus? Ist das ein Alleingang oder ist es eine Zusammenarbeit? Und wenn ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Oder sehe ich das falsch?
Es ist völlig richtig, dass er eine Lagebeurteilung machen muss. Das ist das, was ich gerne kritisiert habe. Ich habe den Bundesrat noch nie gesehen, in einer Klausur eine Gesamtlagebeurteilung zu machen, eine sicherheitspolitische Auslegeordnung. Was hat Priorität? Dazu gehört nicht nur die Armee, es gehört auch die innere Sicherheit, es gehört die Cyberabwehr und so weiter, gehört alles dazu. Und in dieser Lagebeurteilung müsste er zusammen mit dem VBS, wo natürlich das Hauptargumentarius vom VBS kommt, dann festlegen, wo setzen wir Prioritäten. Dazu braucht es aber ganz klar, jetzt aus all diesen Berichten, die Frau Amherd hat machen lassen, eine Struktur von der Armee, die weiss, wir wollen daher. Und dann sehen wir dann, in welche Richtungen investieren wir, was hat Priorität, wenn was Priorität hat. Und dann kommt der Bundesrat automatisch auf den richtigen Entscheid. Er hat es angekündigt, es gibt eine sicherheitspolitische Strategie, nur das geht mir zu langsam. Erst in 2 Jahren. Das reicht nicht, aber der Herr Pfister hat jetzt die Hauptaufgabe, eigentlich das vorzubereiten, dass er im Bundesrat so eine Strategie vorlegt und der Bundesrat dann fast dazu zwingt, zum Glück das Richtige zu machen.
Ich verstehe, dass er das jetzt machen muss. Bei euch sind ja schon wieder Nebenschauplätze da. Ihr kritisiert den F-35-Kauf, müssen rückgängig gemacht werden. Das ist eigentlich näher bei der Armeeabschaffung, als dass man sagt, in der heutigen Lage braucht man eine gute Armee.
Ich glaube, das ist überhaupt kein Nebenschauplatz. Ich glaube, das ist eines der grössten Risiken, die man jetzt wirklich ganz genau anschauen muss. Mit dem F-35 werden wir noch abhängiger von den USA, weder dass wir das jetzt schon sind. Und ich glaube, da muss man wirklich ganz genau drauf schauen. Das begeben wir uns in eine Abhängigkeit. Und das ist nun mal die grösste Beschaffung, die ansteht. Da erwarte ich vom Bundesrat, dass er genau drauf schaut. Aber grundsätzlich geht es bei dieser sicherheitspolitischen Standortbestimmung, woher wollen wir, geht es eben darum, dass wir nicht nur uns einigeln und auf die Schweiz schauen, sondern dass wir über Grenzen ausschauen, dass wir uns zusammen mit den europäischen Partnerinnen und Partnern an den Tisch setzen und schauen, was ist eine europäische Sicherheitsarchitektur, was für einen Beitrag kann die Schweiz da leisten. Es kann nicht sein, dass wir uns da abkoppeln oder dass wir uns einseitig der Amerika anbiedern und das Gefühl haben, so können wir sicherheitspolitisch etwas rausholen oder handelspolitisch. Das ist, im Moment ist wirklich der Fokus auf Europa. Dass wir da zusammenstehen, das, glaube ich, ist sehr wichtig und das traue ich dem Herrn Pfister zu. Aber es ist keine einfache Aufgabe, das ist mir auch klar.
Also nur schon Sie beide sind weit auseinander. Bundesratspartei, dann kommt noch die FDP als weitere Bundesratspartei, die auf der Bundeskasse hockt. Der Kompromiss mit Martin Pfister. Glaubst du, dass er da einen Weg findet? Glaubst du, dass man sich endlich einmal zusammenhäuft? Man hört jetzt ja nicht gerade aus dem Bundesrat, dass da eitel Sonnenschein herrscht.
Also immerhin hat das Parlament nach einem Streit letztes Jahr geschafft, jetzt das 1% für 2032 zu sprechen. Und das ist, glaube ich, unbestritten. Also das Geld haben wir jetzt gesprochen, wir wissen jetzt, was wir wollen.
Aber sagen ja schon alle, es braucht mehr Geld.
Man muss das auch noch rausbringen. Aber ich glaube, da bin ich beim Werner Salzmann. Zuerst muss man jetzt die sicherheitspolitische Strategie haben. Und auch da bin ich gleicher Meinung. Sicherheitspolitik ist mehr als eine Verteidigungsfähigkeit. Da muss jetzt der Bundesrat wirklich vorwärts machen. Dass wir nachher genau wissen, wo muss man jetzt das Geld, das wir gesprochen haben, einsetzen. Und dann können wir erst entscheiden, braucht es jetzt wirklich noch mehr oder nicht. Aber jetzt müssen wir zuerst mal das Geld rausbringen. Aber was mich schon auch nervt, ist von der SP. Wenn man jetzt sagt, der F-35, die Bestellung, also man hat, also ich bin nicht, also, das haben Fachleute entschieden. Jahrelang hat man geschaut, welches ist jetzt der beste Flüger. Und es ist nun mal, man hat sich gegen den Rafale von Frankreich entschieden und gesagt, der F-35 ist es. Und jetzt die Diskussion wieder aufwerfen, finde ich völlig falsch. Und das ist jetzt der falsche Moment. Den haben wir jetzt bestellt, wir müssen schauen, dass das kommt. Und da würde ich jetzt die Diskussion nicht mehr öffnen, sondern wir müssen schauen, dass es jetzt vorwärts geht. Und logisch sind wir von Amerika abhängig, aber es ist naiv zu glauben, Europa können sich komplett ohne Amerika wird es nicht gehen. Also am Flüger würde ich jetzt nicht mehr rumschrauben, sondern wir müssen jetzt Strategie haben und schauen, lange zu gehen oder haben wir noch mehr.
Es hat sich einfach die Ausgangslage dramatisch geändert. Wir haben beide vorher gesagt, wie schockierend die Entscheide von dem Trump-Regime sind. Nichts mehr ist sicher. Und man ist da, man muss wirklich vor dem Hintergrund von dem, was in Amerika passiert, das Trump-Regime ist antidemokratisch unterwegs, setzt Länder unter Druck, droht verschiedenste Länder. Das müssen wir ernst nehmen. Und genau darum muss man das ganz genau anschauen, weil ich glaube, das ist wirklich, das kann man nicht sagen, das haben wir vor 5 Jahren anders.
Siehst du das Risiko
das
nicht?
Das Risiko ist nicht so gross, wie da berichtet wird. Erstens können wir nicht beeinflussen, wer den Trump gewählt hat. Er ist demokratisch gewählt, in der ältesten Demokratie der Welt. Und der amerikanische Präsident kann nicht alles. Er wird auch bremsen von gewissen Institutionen. Es gibt keine Alternative zum F-35. Wir werden kein Ersatzflugzeug haben bis 2030, das der F-18 ersetzt. Punkt 1. Punkt 2. Sämtliche europäische Flugzeuge sind abhängig von Datenlink, Cyber und so weiter, was Amerika ist. Alle Software wird von dort her gesteuert, allen europäischen Flugzeugen. Das Märchen, das man hier erzählt, der F-35, macht uns viel abhängiger von den USA. Das müsst ihr vergessen.
Einverstanden?
Nein, ich finde, man muss angesichts von dieser neuen Situation das genau prüfen.
Aber man darf einfach nicht überreagieren. Wie ich habe gesagt, Herr Trump tut da viel mit dem Säbelrasseln. Man muss auch Ruhe bewahren. Jetzt einfach aus dem Vertrag aussteigen, können wir gar nicht.
Nein, es geht nicht.
Da bin ich voll beim
Herr Trump setzt sich
auch ein anderer Flüger wäre alles hinweg von Amerika.
Der Herr Trump setzt sich über unsere fundamentalen demokratischen Werte.
Im Moment tut er seine Wahlversprechen umsetzen. Nichts anderes. Und das wird sich beruhigen. Und ihr werdet sehen, in einem Jahr ist es eine ganz andere Situation.
Gut, der Herr Trump ist autoritär unterwegs. Er respektiert Gewaltenteilung nicht, er greift Pressefreiheit an, er zerstört den Staat in unglaublichem Ausmaß sehr schnell, indem er ganz viele Leute entlässt. Ich habe kein Vertrauen im Moment in das Regime.
Gut. Chefsalär von Banker, das sollen Obergrenzen nicht bekommen.
Der Ständerat hat diese Woche am Lohndeckel für Banker zugestimmt. Die Motion sieht eine Lohnobergrenze von 3 bis 5 Millionen Franken vor. Das kommt genau jetzt, wo die UBS morgen den Lohn vom Chef Sergio Ermotti bekannt gibt. Der soll gemäss Medienbericht wieder um die 15 Millionen Franken verdient haben. Ist es Zeit geworden, dass der hohe Bankerlohn ein Ende gemacht wird, oder ist es ein radikaler Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit?
Selin Wittmer, Das ist doch nichts anderes als Neid. Die CS wäre genau gleich untergegangen, hätte sie so einen Lohndeckel schon vorher gegeben.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, das System von diesen Boni ist Teil eines Problems. Die Boni sind nicht das einzige Problem, das wir haben, aber durch die Anreize von diesen wahnsinnig hohen Boni gibt es einen Anreiz für risikoreiches Verhalten. Es gibt auch jetzt einen Anreiz, das Eigenkapital zu tief haben, weil so mehr Boni ausgeschüttet werden können. Und das ist Teil des Problems. Darum glaube ich, es geht überhaupt nicht um eine Neiddebatte. Es geht vielleicht um die Frage, was ist, wenn die UBS eine Schweizer Bank ist, das noch schweizerisch, so hohe Saläre auszahlen, die ehrlich gesagt niemand versteht. Das hat ja überhaupt null Zusammenhang mit irgendeiner Arbeitsleistung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber für mich ist es nicht nur das extrem Stossende an diesen hohen Boni, sondern eben, dass es wirklich in sich ein Risiko ist, weil es nämlich falsche Anreize setzt für ein risikoreiches Verhalten von diesen Manager. Das hat man gesehen bei der CS, oder? Die haben während 10 Jahren 30 Milliarden Boni. In der gleichen Zeit hat die CS 30 Milliarden Verlust gemacht. Das geht nicht mehr so weiter.
Du hast auch ja gestimmt zu diesem Lohndeckel, aber eigentlich bringt das niemandem etwas, oder? Das Geld ist dann irgendwo bei der UBS und es gibt erst noch weniger Steuereinnahmen.
Ich habe jahrelang nicht ja gestimmt. Ich war jetzt Mitglied von der PUC CS und gesehen, was dort für Machenschaften waren. Über 1000 Leute hatten 1 Million oder mehr Einkommen. Wie kann man das verdienen? Und ich muss sagen, ich weiss, dass von meiner Fraktion wahrscheinlich nicht viel werden meiner Meinung sein. Aber ich weiss, dass unsere Leute dieser Meinung sind, dass es einfach nicht mehr geht. Und 5 Millionen, wie der Vorstoß ist, ist doch kein Deckel. Das ist immer noch ein sehr hohes Salär. Und 5 Millionen ist ein Wert, wo man sagen kann, kann man das überhaupt verdienen? Kann man noch darüber reden? Das muss man auch noch sagen. Und ein weiterer Grund für mich war auch, dass ich zustimme, Es ist zwar geschrieben, alle Banken, man vielleicht soll auch schreiben, die GESI, also die Grossbanken. Und das zweite Problem, das wir haben, es gibt natürlich auch andere grosse staatliche Unternehmen oder halbstaatliche Unternehmen, die sehr grosse Löhne zahlen, dass die dort ausgeschlossen sind. Aber ich glaube, der Nationalrat kann jetzt den Vorstoss entgegennehmen und dort die Korrektur noch machen und entsprechend die Signale setzen.
Jetzt sind wir bei 5 Millionen. Es könnte ja auch 1 Million sein. Man könnte sagen, ja, nein, wir machen 10 Millionen oder vielleicht auch 20 Millionen. Das ist doch unseriöse Politik.
Eben, also der Betrag ist ja immer ein bisschen willkürlich. Aber ich sehe es schon so, also wir müssen, die Boni-Exzesse sind wieder am steigen. Wir sind noch nicht dort, wo wir vor ein paar Jahren waren, wo Herr Vasella 40 Millionen gehabt hat im Jahr und ein Brady Dugan, glaube ich, habe ich gelesen, 60 und dann 90 Millionen habe ich gelesen. Ich meine, dort sind wir ja noch nicht. Aber wir müssen früher noch wieder anschauen, weil es kann nicht sein, eben, dass die sich einfach die Salär auszahlen. Und wenn dann Krise kommt, dann soll der Staat dann die Bank retten. Und ich habe ja gelesen, der Fixlohn ist 2,5 Millionen. Auch das ist für einen normalsterblichen Durchschnittsbürger wahnsinnig viel. Aber ich meine, die leisten ja auch viel und muss auch über den Job machen. Mit einem Fixlohn habe ich auch nicht das Problem. Aber ich habe auch gelesen, dass man eigentlich gesagt hat, man kann das Fünffache an Boni auszahlen, jetzt haben sie es auf das Siebenfache tun. Also es geht auf und da muss man jetzt einfach Einhalt gebieten. Und wenn die selber das nicht merken, dass irgendwo einfach eine Grenze ist, dann muss die Politik etwas sagen. Ich bin gespannt. Morgen ist ja dann, wird bekannt geben, wie hoch das ist. Und am Dienstag haben wir im Nationalrat Debatte zu den Vorstössen von der PUC, ja, zu der Credit Suisse. Und wenn morgen da wirklich ein Entscheid kommt, dass sie da noch exzessiver sind, dann müssen wir wirklich eingreifen. Und ich sage auch, wir müssen die Eigenmittel und auch die Liquiditätsquote muss man aufentun. Es kann nicht sein, dass sie sich einfach so hohe Saläre auszahlen. Und wenn dann eine Krise kommt, dann heisst es, ups, wir haben keine Liquidität. Also wir müssen anschauen, ob 5 Millionen der richtige Betrag ist oder nicht. Darüber können wir noch diskutieren, aber es ist definitiv
jetzt sind wir doch wieder in dieser Diskussion. 2008, Daniel Vasella, du hast es gesagt, 40 Millionen. Und heute sind wir an einem anderen Ort. 15 Millionen ist ja doch fast schon bescheiden, wenn man es vergleicht mit den Exzess vor der Finanzkrise für einen UBS-Chef, wo man muss sagen, der einen guten Job gemacht hat.
Mir geht es gar nicht um den Herrn Ermutti. Ich finde, das wird jetzt morgen wieder ein Thema sein. Man hat gelesen, das wird
ja
vielleicht 20 Millionen sein. Und jetzt hat man gelesen, vielleicht wegen dem Ständeratsentscheid, danke vielmals, ist es vielleicht ein bisschen tiefer möglicherweise, hat das doch eine Auswirkung. Aber ehrlich gesagt, auch 15 Millionen, das ist unsäglich. Also der Aufschrei letztes Jahr, wo es die 14 Millionen waren, der Aufschrei und die Empörung in der Bevölkerung, die kann ich einfach nur verstehen. Und die kann man gar nicht, also kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und ich weiss nicht, wo man da ist, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass jemand so ein höchstes Salär kommt. Aber ich würde es noch mal sagen, das ist nur ein Puzzlestück von dieser ganzen Regulierung, wo wir unbedingt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, müssen etwas machen, damit es nie mehr zu so einem Debakel kommt. Einfach nur eins. Ich bin ja sehr gespannt, wie es dann im Nationalrat rauskommt. Die SVP hat schon gesagt, oder der Fraktionspräsident von der SVP hat schon gesagt, ja, das unterstützen wir sicher nicht, oder? Das wird, am Anfang hat man gross geschrauen und gesagt, das geht nicht und jetzt zieht man das wieder zurück. Ich bin sehr gespannt, wie es
rauskommt. Gut, da wäre dafür im Ständerat. Und dort war auch die Mehrheit, glaub, von der SVP dafür gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber jetzt reden wir über den Lohn von Sergio Ermutti. Der kommt ja nicht hepf-klepf über, sondern der kommt verteilt über mehrere Jahre, nur wenn es dann der UBS immer noch gut geht. Und wir wollen in der Schweiz, ihr alle wollen in der Schweiz internationale Unternehmen, da kann man doch nicht irgendwo sagen, ja, es gibt bei 5 Millionen Lohndeckel. Das geht doch nicht zusammen.
Also der Sergio Ermutti hat hervorragende Arbeit gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der hat Wessler dazu beigetragen, dass die ganze Übernahme geordnet ist abgelaufen und jetzt so könnte, die CSU könnte integriert werden in die UBS. Aber wenn wir Institutionen haben, wie jetzt solche Grossbanken, wo am Schluss der Steuerzahler muss verantworten, wenn sie zu Boden gehen und zahlen. Wir müssen Liquidität sicherstellen über die Nationalbank und so weiter. Dann muss man sich schon überlegen, in welchem Rahmen dürfen die Entschädigungen noch sein, dass man sagen kann, ich kann noch dazu stehen, dass der Steuerzahler muss zahlen muss und die Verantwortlichen, die es eigentlich zum Debakel gebracht haben, gar nicht. Weil die CS-Verantwortlichen haben mit Puck, mit keinem Millimeter können zur Verantwortung ziehen. Das ist das Problem, das wir haben. Und da müssen wir auch darüber reden, ob die Verantwortlichkeiten von diesen Leuten enger angebunden werden oder irgendein Konstrukt gefunden werden, das man sich verantwortlich machen kann oder die Aktionäre mehr Einfluss haben, dann kann man dann vielleicht wieder über den Lohn reden. Aber im Moment, muss ich sagen, war für mich das Argument, es darf keine Exzesse mehr geben.
Ich habe das Gefühl, das ist wie beim Donald Trump. Man baut mal ein Trost-Szenario auf, damit dann die UBS merkt, ja, wenn wir wichtige Punkte dort reintun und uns einig zeigen und unterstützen, dann können wir den Lohndeckel wieder als Trost-Szenario wegnehmen.
Also, ich bin da auch mit Herrn Salzmann einig. Also, ich glaube, man hat einiges gemacht in den letzten Jahren. Also, sie kommen ja das nicht einfach über, sondern es ist erst dann in der Zukunft, wenn sie dann auch wirklich die Bank nachhaltig können, auch festigen können, kommen sie dann das über. Aber es geht einfach nur rauf. Und eben, was ich auch nicht sehe bei der Credit Suisse, man sagt immer, sie kommen das Geld dann nur über, wenn es der Bank gut geht und sich die Sicherheit können, sicherstellen können. Aber ich habe noch nie gehört, dass, wenn es dann eben nicht gut läuft, dass man dann eben Geld zurückgibt. Also man kann es dann wie nicht mehr wegnehmen. Man gibt immer nur und nimmt nichts weg. Und darum müssen wir gleich irgendwie schauen, wie kann man die Sicherheit für die Bank müssen höher sein. Weil die sind einfach, bei der Credit Suisse sind verschiedene Gründe, das wissen wir heute, aber es war sicher zu tief gewesen. Und vor allem, für mich haben auch die Aktionäre Verantwortung. Und auch die Kleinsparer. Also, der Kleinsparer hat heute wieder irgendwie weit unter 1% Zins. Also, die tun sich da so leer von 10, 20 Millionen auszahlen. Und der Kleinsparer hat nichts. Man könnte ja sagen, man gibt auch den Kleinsparer ein bisschen etwas. Das würde vielleicht dann auch ein bisschen dazu beitragen. Ich kann nur auch vom Kantonsrat, Zürcher Kantonalbank, haben wir immer eingreifen können, haben wir immer geschaut, dass die Exzesse eben nicht zunehmen. Und ich glaube, wir sind da in der Verantwortung. Aber ich finde auch, die Aktionäre müssen auch halt da eingreifen und können nicht einfach weiter zuschauen. Und, aber vergleichbar mit natürlich Ausland, ich verstehe da, dass man da ein bisschen schauen muss. Und Herr Motti, glaube ich, hat einen sehr guten Job gemacht. Wir sind froh gewesen, hat das auch jemand gemacht. Gut. Aber irgendwo ist einfach das Fass am Überlaufen.
Also seinen Lohn kennen wir morgen und am Dienstag ist es, glaube ich, im Nationalrat.
Genau.
Krankenkassen sollen nicht mehr müssen mit allen Ärzten zusammenarbeiten.
Bis jetzt hat die freie Arztwahl in der Gesundheitspolitik als unantastbar gegolten. Vorschläge, die das ändern wollten, sind alle vom Volk und dem Parlament abgelehnt worden. Jetzt wollen National- und Ständerat den Vertragszwang lockern. Kann das wirklich Gesundheitskosten dämpfen oder gibt das der Krankenkasse zu viel Macht?
Ich muss bürgen. Krankenkasse, die entscheidet, ob der eigene Hausarzt genehm ist oder nicht. Das will doch niemand. Das will jede und jeder selber entscheiden.
Das stimmt nicht. Also die Management-Care-Vorlage von vielen Jahren ist ja mal abgelehnt worden mit
Hushöch.
Aber es ist jetzt auch einiges passiert. Die Krankenkassenprämien gehen auf und auf und auf. Und wir schaffen es nicht, die Gesundheitskosten zu dämpfen. Ich sage nicht mal senken, wir können es nicht mal dämpfen. Und wir wissen eigentlich auch, das wissen wir auch alle, das Problem ist bekannt, dass wir Ärzte oder auch Praxen haben, wo die Qualität nicht stimmt und die Krankenversicherer können nichts machen. Sie haben einen Vertragszwang, sie müssen alle Ärzte unter Vertrag nehmen, auch wenn sie genau wissen, die Leistung stimmt nicht oder die Wirtschaftlichkeit stimmt nicht. Also müssen wir doch endlich etwas machen. Und mit dieser Aufhebung hat die Krankenkasse die Möglichkeit, zu sagen, oder in einer Region, wo es viel zu viele Ärzte hat, vor allem spezialisierte Ärzte, wo es gar nicht unbedingt braucht, wir müssen also regulieren.
Das senkt Kosten, das senkt Prämien.
Qualität steigern.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, das ist eine ganz gefährliche Richtung, die man da einschwenken will. Und zwar geht es ja wirklich darum, dass man die freie Arztwahl einschränken will. Man will der Krankenkasse mehr Macht geben. Etwas, das eigentlich für die Steuerung wären jetzt die Kantone zuständig. Sie haben das erst seit Kurzem. Da muss man jetzt auch noch ein bisschen Zeit geben, oder? Das Anliegen kommt von einem Krankenkassenlobbyist. Das ist kein Geheimnis. Man will also jetzt den Kantonen die Steuerungen wegnehmen und den Krankenkassen mehr Macht geben. Man muss sich einfach überlegen, was heisst das für die Betroffenen, für uns alle. Das heisst, wenn ich kann nicht mehr wählen kann, zu welchem Arzt das ist, oder wenn ich eine Hausärztin habe, muss ich zuerst schauen, ist denn die Hausärztin bei der Krankenkasse, wo ich bin, muss ich eventuell eine höhere Prämie zahlen, damit ich selber auswählen kann, zu welcher Ärztin das ich will. Und ich glaube, am Schluss trifft es eben vor allem die Vulnerabelsten. Dort, wo es ganz viel kostet, die Therapien, die Ärztinnen und Ärzte, die schwerkranke, langkranke Leute betreuen, die Gefahr besteht, das ist wirklich meine Befürchtung, die Gefahr besteht, dass die Kassen dann nicht mehr mit so Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeiten wollen. Und ganz ehrlich, auch von den Befürwortern heisst es, ob man damit Kosten sparen will, das ist ein grosses Fragezeichen. Ich glaube es nicht. Und was wir uns eigentlich darum kümmern müssen, ist doch die Frage, wie schaffen wir es, dass wir mehr Hausärzte und Hausärzte haben.
Erzählen wir nicht recht. Das bringt nichts. Wir werden keine Prämienfranken sparen. Die Bürokratie wird grösser bei den Krankenkassen, wie sie das müssen anschauen. Und die Kantone, die heute schon dort entscheiden können, die werden irgendwie ausgebaut. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch niemals mehrheitsfähig.
Es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit, Auswahl von einem Arzt. Das ist absolut richtig. Aber seit Jahren wollen wir die Kosten senken. Wie die Kollegin hat gesagt. Und wenn wir die Kosten senken wollen, dann müssen wir etwas ausprobieren. Es ist schon bei der letzten Volksabstimmung genau die gleiche Diskussion gewesen. Das nützt nichts, das kann man nicht machen. Denn im stationären Ambulant ist es gegangen. Jetzt geht es hier um eine Massnahme, die Krankenkassen vorschlagen. Und es macht den Anschein, dass man den Krankenkassen Macht gibt. Anstatt Kantonen haben einen Vertrag mit diesen Ärzten, macht es jetzt die Krankenkasse und sagt, diese Ärzte nehmen in mein System ein. Und das tut natürlich gewisse Leute vielleicht dazu bringen, dass sie Krankenkassen wechseln, wo sie bei ihrem Arzt bleiben wollen. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine Massnahme, die wir müssen starten und ausprobieren, dass wir können sagen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wenn wir so weiterfahren wie heute, dann kommen wir das nicht in den Griff. Und es sind nicht die reichen Leute, die das Problem haben. Es sind die Leute, die ärmeren Leute mit tiefen Einkommen, die Kosten, die wir können zahlen können. Also müssen wir etwas machen.
Wir werden einen Punkt machen. Die Diskussion werden wir sicher nochmal führen. Danke vielmals, Werner Salzmann, Yvonne Bürgin und Selin Wittmann für die engagierte Diskussion. Wenn Sie einmal den Sonntag verpassen, im Fernsehen oder auf dem Handy oder wo Sie auch immer schauen, dann gibt es ihn wie immer ab dem Montagmorgen früh auch als Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander.